Herzlich willkommen zum BVB-Nachwuchs-Podcast. Mein Name ist Jens Volker und wir sind nach langer Unterbrechung wieder für euch da. Regelmäßig ab sofort mit verschiedenen spannenden und gerne etwas tiefer gehenden Inhalten. Heute zum Thema Biobanding und bei mir ist mein Kollege
Stefan Gabele, ich bin Redakteur bei BVB TV. Ja, und ich glaube, da haben wir was ganz Spannendes aufgenommen heute.
Dann, boom, deutscher Meister.
Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für den Profibereich.
Das war das Beste, was mir so jemals passiert
ist. Das ist so überragend, das ist so geil hier.
Einfach wow.
Ja, wir sitzen hier in Dortmund-Brakel. Wir, das sind heute 4 Personen. Mein Name ist Stefan Gable. Wir sprechen heute über das Thema Nachwuchsfußball, im speziellen Biobanding. Bei mir, neben mir sitzt mein Kollege Jens Volke.
Genau, hallo. Und uns gegenüber sitzen Paul Schaffran und Peter Wacinski. Die beiden stellen sich jetzt am besten einmal vor. Peter, du fängst an.
Ja gut, mein Name hast du ja gerade schon gesagt, Peter Wacinski. Ich bin 54 Jahre alt und seit 1992 hier beim BVB. Also schon einer der, glaube ich, ja, Dienstältesten im Club. Was habe ich hier gemacht beim BVB? Ich habe in den unterschiedlichen Altersklassen im U-Bereich gearbeitet. Von U14 bis U17, war in allen Bereichen Cheftrainer. Ja, und seit dem 1.7. jetzt 2023 bin ich für den Bereich U12 bis U15 als sportlicher Leiter tätig.
Danke. Paul, du bist noch nicht so lange hier.
Ich bin noch nicht ansatzweise so lange hier. Als Peter 92 angefangen hat, da war ich noch im Kindergarten. Ich bin sportwissenschaftlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Ich bin seit 2018 quasi indirekt schon beim BVB. Ich war 3 Jahre in einem Kooperationsprojekt zwischen dem BVB und der Uni Bochum schon als Projektkoordinator und seit 1. Juli 2021, also quasi in der dritten Saison jetzt, hier auf dieser Stelle des sportwissenschaftlichen Leiters.
Da holen wir jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen aus, weil ich glaube, bei einem sportlichen Leiter können sich die Zuhörer ganz gut vorstellen, was der macht. Was macht denn ein sportwissenschaftlicher Leiter im Nachwuchsfußball?
Im Prinzip bin ich dafür verantwortlich, die Talentselektion, also ne, welche Talente wir auswählen und wie wir mit den Talenten arbeiten, dass wir das wissenschaftlich begleiten. Deswegen ist auch, glaube ich, die Zusammenstellung, die wir heute haben, ganz sinnvoll, um den Zuhörern das näher zu bringen. Ich bin im Austausch mit den Praktikern, die sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Platz haben und versuche mit ein bisschen Weitblick die wissenschaftliche Perspektive so einzubringen, dass ich sie einfach auf Themen hinweise, die man im Tagesgeschäft so vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder nicht so berücksichtigen kann.
Peter hat es gerade schon angerissen, du bist sportlicher Leiter U12 bis U15. Das ist der sogenannte Aufbaubereich, das ist richtig, Peter, ne?
Genau, das ist der sogenannte Aufbaubereich. Wir haben daneben dann halt davor geschaltet den Grundlagenbereich und nach der U15 kommt dann der Leistungsbereich.
Das heißt, für die Zuhörer ist das der Grundlagenbereich ist die F- und die E-Jugend, der Aufbaubereich die D- und die C-Jugend und der Leistungsbereich die B- und die A-Jugend.
Das ist richtig. Hast du wunderbar formuliert, ja. Genau so ist das. Wir haben das allerdings ein bisschen anders eingeteilt. Bei uns ist das so, dass wir in jedem Alter eine Mannschaft haben. Also das heißt, bei uns ist das nicht die E-Jugend, sondern da wäre es dann die U10 und U11. Entsprechend dann halt, wenn wir es so weiter durchdeklinieren, bei der C-Jugend die U14 und U15. Nur mal so als Beispiel.
Ich kenne das zum Beispiel aus meiner Jugend. Da wurde das immer unterteilt in der jüngere Jahrgang ist dann quasi die B2 und der ältere Jahrgang die B1, ist das hier dann gemischt oder wie läuft das ab?
In dem Bereich, wo du es jetzt gerade formuliert hast, B2 und B1, ist es so, dass wir da schon in der B1 auch die top-talentierten Spieler des jüngeren Jahrgangs, also der B2, durchaus da schon drin haben. In den Altersklassen darunter, also in dem Bereich, wo ich dann halt auch verantwortlich für bin, ist es durchweg schon noch so, dass die tatsächlich in ihrem Alter spielen und dass da die Leistungskomponente da noch ein bisschen hinten angestellt ist.
Wenn ich das bei meinen Kindern sehe, die selber Fußball spielen hier in einem kleinen Verein, manchmal ist der Größenunterschied ja sehr eklatant. Also gerade wenn ich so in diesem Bereich bin, wo die Kinder so anfangen zu pubertieren, ne? D-Jugend, C-Jugend, da hast du dann von Kindern, die 1,40 sind, bis zu 1,75 Kinder. Das haben wir sicherlich auch so. Sehe ich das richtig? Da kommen wir jetzt hin zum Thema.
Das haben wir auf jeden Fall. Also wir haben große Spannen. Wir haben teilweise in dem C-Jugendbereich, ne, wo wir dann, wo die Spieler teilweise in der Pubertät sind, teilweise aber noch nicht. Unterschiede von circa 35 Zentimetern sind dann so die Extremfälle. Ja.
Und da kommen wir schon direkt hin zum Thema. Was kann man da machen? Wie kann man Kindern helfen, die, oder helfen ist vielleicht das falsche Wort, oder was kann man da tun, damit Kinder auch regelmäßig gegen gleich große Kinder spielen?
Gut, es geht, glaube ich, nicht primär darum, gegen gleich große zu spielen, sondern gegen biologisch gleich alte. Weil das kann, da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, die können biologisch gleich alt sein und trotzdem, der Größenunterschied kann trotzdem vorhanden sein. Aber wie man das dann überhaupt herausfindet und ja, wie man das dann halt sinnvoll begleitet, ja, Paul, da kannst du ja vielleicht erstmal den wissenschaftlichen Bereich dahinter erklären.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht nur an der Größe festmacht, weil 35 Zentimeter Größenunterschied gibt es auch bei Erwachsenen, logischerweise. Ne? Sondern die Frage ist, ob Jungs in bestimmten Zeitpunkten einfach unterschiedliche Voraussetzungen haben, weil sie in unterschiedlichen Entwicklungsphasen stecken. Und gerade in diesem Altersbereich der C- und D-Jugend, also U12, 13, 14, 15 bei uns, da sind die Unterschiede, in welcher Entwicklungsphase die Jungs gerade sind, sehr, sehr, sehr extrem. Also wir haben da Unterschiede im Entwicklungsstadium. Also wir reden von einmal das chronologische Alter. Das heißt, wenn wir von heute zurückgucken bis zum Geburtsdatum, dann ist das das chronologische Alter. Und daneben gibt es das biologische Alter. Das heißt, wie weit entwickelt ist ein biologisches System? Und das biologische System kann man hormonell sich angucken, das kann man sich über die Geschlechtsmerkmale angucken und man kann es sich über den Knochen, die Knochenentwicklung angucken. Das ist das sogenannte skeletale Alter, also wie alt ist das Knochenskelett. Und die Entwicklung des Knochenskeletts hängt halt davon ab, zu welchem Zeitpunkt ich in welche Wachstumsphasen gehe. Jetzt haben wir, jeder, der Kinder hat oder Geschwister hat, der wird es kennen, irgendwann machen Jugendliche eine extreme Entwicklungsschub durch. Das heißt, da kommen plötzlich innerhalb von einem Jahr 10, 12, 14 Zentimeter, wo es vorher vielleicht 3, 4, 5 nur waren. Und im Schnitt haben Jugendliche in Deutschland, also männliche, haben diesen Peak, das heißt den Zeitpunkt des höchsten Wachstums, wo sie am meisten in einem Jahr wachsen, haben sie so mit 13,5, 14 Jahren. Wenn ich den jetzt entsprechend 2 Jahre früher habe und dann aber mit 14 drauf gucke, habe ich natürlich schon diesen Entwicklungsschub hinter mir oder einen großen Teil hinter mir und bin dementsprechend körperlich schon weiterentwickelt. Wenn ich diesen Schub erst mit 16 habe, dann habe ich den zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mit 14 drauf gucke, noch überhaupt nicht. Das heißt, ich bin in meiner Entwicklung noch nicht ansatzweise so weit. Jetzt haben wir das Thema, dass wir innerhalb von einer Mannschaft, wir haben ja gerade über die Altersklassen gesprochen, eigentlich immer einen Jahrgang haben. Das heißt vom 1.1. bis 31.12. Das heißt, der Abstand in diesem chronologischen Alter innerhalb eines Jahrgangs ist maximal ein Jahr. Der Abstand von demjenigen, der biologisch am weitesten entwickelt ist und der biologisch am jüngsten, also am wenigsten weit entwickelt ist, das heißt das biologische Alter, da haben wir einen Abstand von bis zu 5,5 Jahren innerhalb einer Mannschaft. Das heißt, da kann sein, dass in der U15 der biologisch 12-Jährige mit dem biologisch 17- oder 17,5-Jährigen zusammen in einer Mannschaft spielt und trainiert. Und das ist aber in der U15 dann ganz extrem. Mit 20, 25 sind beide fertig ausentwickelt. Beide haben ihren Wachstumsschub komplett durchlaufen. Das heißt, dann haben sie wieder, und jetzt gehe ich auf die Größe zurück, das, was du angesprochen hast, dann haben sie wieder genau den Größenunterschied, der am Ende ja auch für den Rest ihres Lebens bleibt. Aber wenn wir bei diesen beiden Spielern zu dem Zeitpunkt U15 drauf gucken, dann kann es eben sein, dass die am Ende zwar gleich groß werden, aber in dem Moment mal 30 Zentimeter oder 35 auseinander liegen. Und dann ist es nicht nur die Größe, sondern dann ist es Schnelligkeit, die damit einhergeht, dann ist es Körperkraft, die damit einhergeht, damit Durchsetzungsvermögen. Und das hat Einfluss auf so viele andere Bereiche, dass wir irgendwann hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen erstmal einen Stand haben, wie ist das denn überhaupt bei uns verteilt im Nachwuchsbereich? Und dann sind wir vor 1,5 Jahren hingegangen und haben zu einer Schätzmethode, die wir schon seit zig Jahren machen, haben wir eine Ultraschalldiagnostik uns angeschafft. Und mit dieser Ultraschalldiagnostik wird die linke Hand der Jugendlichen mit Ultraschall vermessen und über die Knochendichte und die Größen in den Fugen zwischen den Gelenken kann eben dieses Skelettalter, das biologische Alter bestimmt werden. Und dabei ist uns aufgefallen, dass diese Spannen einfach extrem groß sind. Und an der Stelle muss ich als Wissenschaftler jetzt sagen, das in Anführungsstrichen wusste ich, dass es nicht nur im Leistungsbereich, sondern auch im Breitensport- und Amateurbereich, dass es diese extremen, eklatanten Unterschiede gibt. Jetzt ist aber die Frage, wie geht man damit um? Und das war im Prinzip diese Erkenntnis daraus, dass die Trainer gesagt haben, ja, aber wenn das so extrem ist, was bedeutet das denn jetzt für uns? Was bedeutet das für die Entwicklungsperspektive der Spät-, der Normal- und der früh entwickelten Spieler? Und aufgrund dessen haben wir uns dann vor anderthalb Jahren dazu entschieden, dass wir uns dem Thema intensiver annehmen und in der Altersklasse, wo Peter hauptverantwortlich ist, das sogenannte Biobanding einführen.
Für uns war ja dann spannend, was ergibt sich denn in unserer Wahrnehmung aus der Tatsache, aus den ganzen Fakten, die Paul uns da liefert. Was würde jetzt passieren, wenn wir nicht nach chronologischem Alter mal Trainingsgruppen zusammenstellen, sondern wenn wir dann sagen, okay, wir stellen die mal nach diesem biologischen Alter zusammen. Wie verändert sich dann vielleicht die Perspektive von uns als Trainer auf den einzelnen Spieler, was A, sein Leistungsvermögen betrifft, was seine Entwicklung auf Dauer betrifft, sein Verhalten vielleicht im Training? Verhält er sich auf einmal anders? Führt der kleine Spieler mehr Zweikämpfe in der anderen Gruppe? Woher passt er vielleicht mehr? Also was sind dann die tatsächlichen Unterschiede, die wir dann, wenn wir diese Gruppen mal anders zusammenstellen, sehen? Und dann haben wir gesagt, okay, einmal in der Woche arbeiten wir nicht in unseren Altersklassen, nicht in der U12, U13, U14, U15 nach unserem chronologischen Alter, sondern ganz klar, wir setzen die Gruppen einfach neu zusammen, bilden drei Gruppen und arbeiten dann halt mal im Biobanding-Training im biologischen Alter.
Also ich versuche es mal irgendwie so ganz einfach runterzubrechen. Es ist ja oft so ein bisschen so die Stammtischparole, ah, der ist sehr gut, der ist technisch sehr stark, aber der ist zu klein. Ne? Der kann sich dann gegen Größere im Jugendbereich nicht durchsetzen und fällt deshalb vielleicht hinten runter. Ist das genau der Ansatz, den ihr damit verfolgt, dass solche Spieler dann mit biologisch Gleichaltrigen dann sich auch individuell besser entwickeln können?
Du musst ja dir einfach vorstellen, du sagst gerade, dann ist der, hat keine so gute Spielleistung. Was bedeutet denn dann Spielleistung? Spielleistung bedeutet, kann ja sein, dass er im chronologischen Alter die Spielleistung tatsächlich die Effizienz nicht bringt. Aber wenn man ihn dann halt in sein biologisches Alter packt, weil der ja technisch gut ist, wie du das gerade beschrieben hast, dann kann er ja durchaus eine gute Spielleistung auf einmal bringen. Und das haben wir auch festgestellt, muss man ja ganz klar so sagen. Also genau das ist es ja dann. Dann haben wir einen, der eine gute Spielleistung bringt, in seinem biologischen Alter, in der eigentlichen athletischen Performance, in die er dann halt auch passen würde.
Wie muss man sich diese verschiedenen Gruppen dann auch vorstellen? Also ist dann Gruppe A, hat einen anderen Trainingsschwerpunkt als Gruppe B, C, D oder wie läuft das konkret
ab? Nee, da haben wir es definitiv einfach dann so gemacht. Wir haben gleiche Schwerpunkte uns ausgesucht. Aber wir haben da auch, muss man sagen, einfach auch mal ausprobiert. Wir waren ja auch, da wir haben ja totales Neuland gehabt. Aber wir haben uns dann so ein paar Überlegungen halt gemacht und haben dann gesagt, okay, wir arbeiten im gleichen Schwerpunkt, zum Beispiel im 1 gegen 1, in allen Altersklassen oder in einem taktischen Schwerpunkt Herausspielen von Torchancen und haben dann die Gruppen eingeteilt und dann halt jeweils in diesen Schwerpunkten gearbeitet, in unterschiedlichen Trainerkonstellationen. Also das heißt, dann hat zum Beispiel der U15-Trainer zusammen mit dem U12-Trainer und dem Co-Trainer der U13 eine Gruppe geleitet und so hatten wir halt auch unterschiedliche Trainerkonstellationen, was auch nachher vielleicht nochmal spannend sein könnte.
Was mich dann noch interessieren würde, wie lange bleiben diese Gruppen zusammen? Also wird da permanent geschaut, der eine entwickelt sich natürlich schneller als der andere körperlich. Dementsprechend, so habe ich es jetzt verstanden, geht dann natürlich auch das biologische Alter hoch. Wie kontrolliert ihr das und wie lange bleiben diese Gruppen dann auch zusammen?
Genau, du sagst es, in der Phase passiert relativ viel bei den Jungs. Das heißt, das biologische Alter entwickelt sich ja nicht gleichmäßig wie jetzt das chronologische. Wir vermessen alle Spieler im gesamten NLZ von U9 bis U19 zweimal im Jahr im Rahmen unserer Standardleistungsdiagnostik, also immer in der Sommervorbereitung und in der Wintervorbereitung. Und alle Spieler, die in diesem Wachstumsschub sind, die werden noch zweimal zusätzlich vermessen. Das heißt, die Spieler überwiegend, die in dem Biobanding sind, werden eigentlich viermal im Jahr. Das heißt, im Juli, August, im Oktober, November, Januar, Februar, und April. So. Und die Gruppenzusammenstellung ist immer für 6 bis 8 Wochen. Das heißt, wir legen einen Schwerpunkt fest. Wir überlegen in diesem Team aus 4 Cheftrainern, 4 Co-Trainern, dem sportlichen Leiter des Altersbereichs und mir als sportwissenschaftlicher Leiter, legen wir für diesen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen Schwerpunkte für das Biobanding-Training fest. Und dann werden die Gruppen quasi für diese 6 bis 8 Wochen zusammengefügt. Jetzt kann es im Einzelfall auch mal sein, dass es leichte Verschiebung von Woche zu Woche innerhalb der Gruppen, also gerade so im Randbereich gibt, ne, wenn jemand jetzt an der Grenze ist vom biologischen Alter zu der nächsten Gruppe, dann kann es sein, dass da schon mal ein bisschen Bewegung ist, aber eigentlich bleiben sie überwiegend in diesen Altersklassen. Worauf ich nochmal, was du eben angesprochen hast, nochmal zurückkommen will, ist, es wird häufig falsch verstanden, dass es beim Biobanding primär um die Förderung dieser Spieler geht, die hinten dran sind, was ihre Entwicklung angeht. Es ist aber genauso wichtig, die Spieler mehr zu fordern, die in ihrer Entwicklung weiter vorangeschritten sind. Also müssen Sie sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt einen Spieler in der U14, der ist aber biologisch schon 16. Was macht das mit ihm und seiner Entwicklung? Der ist körperlich viel, viel weiter. Der ist größer, der ist robuster, der ist viel, viel schneller. Und der wird natürlich, was seine Entscheidungsfindung, was seine technischen Attribute angeht, wird er gar nicht so herausgefordert. Das heißt, seine Entwicklung über die nächsten 2 Jahre wird gar nicht so sehr herausgefordert. Und dann kommt für die Jungs in der Regel das viel, viel schwerere und stärkere Erwachen nach der U16, 17, weil sie nämlich einfach 3, 4 Jahre von dieser körperlichen Präsenz so stark gelebt haben. Und plötzlich ist das aufgebraucht, weil alle anderen diesen Entwicklungsvorsprung aufgeholt haben. Und dann heißt es für die Spieler, nämlich, wo es für den Kleinentwickelten hieß, du bist zu klein und zu schmächtig, heißt es für den Spieler dann eher, du stagnierst in deiner Entwicklung. Der stagniert aber nicht in seiner Entwicklung, sondern der hat diesen natürlichen Entwicklungsprozess, den hat er vorher gehabt, den hat er jetzt vielleicht nicht mehr. Und im Vergleich aber zu den anderen Spielern in seiner Mannschaft wird er als stagnierend wahrgenommen, ist aber gar nicht so. Sondern er hat noch einen Trainingseffekt, er passt sich noch ans Training und Spiel an, aber sein natürlicher Entwicklungsverlauf, der stagniert halt, weil er einfach durch diese Entwicklungsphase schon durch ist. Das heißt, es geht sowohl darum, diese Spätentwickler besser zu fordern, indem man ihm an der einen oder anderen Stelle mal eine leichtere athletische oder eine körperliche Vergleichsgruppe gibt und genauso für die Frühentwickler ihnen häufiger mal eine schwerere Vergleichsgruppe gibt, damit sie einfach in den anderen Bereichen auch stärker gefordert und gefördert werden. Ja.
Vielleicht kann ich das aus der Praxis mit einem kleinen Beispiel unterfüttern,
ja, sehr
was
gerne.
Der Paul da gerade erklärt hat. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das als Beispiel Thema Vororientierung. So, ich habe jetzt einen Frühentwickler, der hat wir machen eine bestimmte Spielform dazu und der muss sich immer orientieren, muss schauen, also Vororientierung ist so Schulterblick, einfach, dass man das ganze Spielfeld scannt.
Also bevor der Ball kommt, dass er schon weiß.
Genau, dass er weiß, was passiert in seinem Rücken. So einfach, dass er das hat. So, jetzt haben wir den Frühentwickler, der trifft eine falsche Entscheidung, weil er im Rücken eigentlich Druck hat. Kann aber Folgendes passieren, er verliert den Ball gar nicht, weil er ja körperlich so weit ist, dass er aufgrund seiner Physis trotzdem im Ballbesitz bleibt. Also das heißt, er hat eine eigentlich falsche Entscheidung getroffen, weil er aufgedreht hat, wird aber nicht, ja, in Anführungsstrichen dafür bestraft. Jetzt haben wir den kurzen, also den kleinen, den vor.
Ja,
alles gut. So haben wir den. Der dreht auf und der kriegt sofort Druck, verliert sofort den Ball. Das heißt, der hat eine unmittelbare Konsequenz aufgrund seines falschen Spielverhaltens. So, also, und das ist ja für beide nicht förderlich. Also deswegen auch bei den Älteren halt einfach, wenn sie eine Bestrafung hätten aufgrund eines falschen Verhaltens, würden sie ja ihr Verhalten auch ändern und und damit halt automatisch auch wieder lernen, was ist richtig.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir den Jungs ein Umfeld geben, in dem wir gar nicht so viel, wir reden mit den Jungs gar nicht über das biologische Alter. Das heißt, die Jungs werden eingeteilt und trainieren in dieser Altersklasse, aber ob ich jetzt 11,5 bin oder 12 oder 12,5 oder 14, das ist für die Jungs relativ egal. Es geht darum, dass man in einem anderen Entwicklungsumfeld mit anderen Konsequenzen im Training und im Spiel verknüpft wird. Und jeder Spieler wird intuitiv gucken, dass er im Training und im Spiel effizient ist. Wenn wir jetzt diesen Spätentwickler, den Kleinen, nehmen, wenn der sich aufdreht und immer direkt diesen Zweikampf verliert, obwohl die Aufdrehbewegung, die Vororientierung, alles ist super, der erste Kontakt ist super, aber er ist einfach 25 Kilo leichter, er ist 20 Zentimeter kleiner, er ist auf den ersten 5 Metern 2/10 langsamer, dann wird das immer zur Konsequenz haben, dass er überwiegend den Ball verliert. Das heißt, was macht er? Er wird trotzdem Spieleffizienz bleiben. Er wird sich nicht mehr aufdrehen. Er wird den Ball primär klatschen lassen auf einen Mitspieler, der nah neben ihm ist. Gerade diese Spätentwickler sind aber häufig, wenn sie bei uns angekommen sind, auf dem Niveau, sind die Spieler, die über eine weit überdurchschnittliche Spielintelligenz und weit überdurchschnittlich technisches Niveau verfügen. Wenn die jetzt permanent aber als Konsequenz haben, wenn ich aufdrehe, verliere ich den Ball und das sein lassen, dann werden sie das, was eigentlich ihre DNA ist, was sie als Spieler ausmacht, das werden sie über diese 3, 4, 5 Jahre in der Entwicklung, werden sie das verlieren. Weil sie spielen den Ball nur noch nach rechts und links zum Mitspieler ab, weil dann habe ich keine negative Konsequenz, dann passiert nichts. Wir haben keinen Ballverlust als Mannschaft, ich bleibe in Anführungsstrichen spieleffizient oder ich bin nicht ineffizient. Dann haben wir aber in der U17 nicht mehr den Spieler mit dem Potenzial entwickelt, den wir eigentlich in diesem Spieler noch in der U13 gesehen haben. Und das Gleiche ist bei dem anderen auch. Der kriegt keine Konsequenz, wenn er sich falsch verhält oder wenn er Sachen nicht gut macht. Das heißt, er wird seine Verhaltensweise nicht dementsprechend anpassen, dass er in der U17 damit immer noch oder in der U19 immer noch überleben kann. Und der hat dann das böse Erwachen, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ich habe mich immer so aufgedreht und dann habe ich halt 2 Schritte, war ich weg. Das klappt jetzt nicht mehr, weil die anderen plötzlich genauso physisch stark und schnell sind. Das heißt, es ist für beide in dieser Phase, wo diese Unterschiede so groß sind, nicht sinnvoll, der eine permanent unterfordert zu werden und der andere permanent überfordert zu werden. Und das wollen wir eigentlich mit dem Biobanding-Training und Spielen auflösen.
Aber wenn wir mal bei der Orientierung bleiben, das interessiert mich jetzt, seht ihr das dann auch im Training in den Altersgruppen, dass der Spieler sich dann richtig verhält, so wie ihr es euch dann auch wünscht? Trainiert ihr das dann auch gezielt?
Ja klar, also du kannst das ja provozieren, Spielformen dann halt entsprechend zu kreieren, wo der Spieler halt die Entscheidung treffen muss, ist das jetzt der richtige Moment, um aufzudrehen, um in die nächste Ebene zu kommen, ins nächste Drittel zu kommen, oder nee, ich habe maximal Druck da hinter mir, also lasse ich den Ball entsprechend prallen und ja, gehe in die nächste Aktion rein, klar.
Sehr gut. Wie nehmen die Jungs das eigentlich auf, das biologische Alter, Trainingsgruppe A, B, C, D?
Also ich glaube, das biologische Alter ist per se erstmal nicht das Problem. Das hängt sehr, sehr viel damit zusammen, wie intensiv man mit den Jungs auch darüber spricht. Immer dann, wenn man in Anführungsstrichen nach unten geschoben wird. Ist egal, ob das in der Schule ist, dass man sitzen bleibt und eine Jahrgangsstufe, eine Altersklasse drunter geht oder im Fußball, wird das im ersten Moment von dem Spieler und von dem Umfeld erstmal als Degradierung wahrgenommen. Also da, glaube ich, brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn die Jungs dann verstehen, und diese Fälle hatten wir bei Spätentwicklern, wenn die Jungs dann verstehen, dass es für sie in ihrer sportlichen Entwicklung sinnvoller ist und dass man das wenn man das über einen langen Zeitraum begleitet, dann wächst die Akzeptanz. Aber jeder Verein, der jetzt anfängt und sagt, wir probieren mal Biobanding aus, der wird erstmal damit konfrontiert sein, dass jeder Spieler, der nach unten gegeben wird, erstmal sagt, ich muss jetzt hier mit den Kleinen spielen. In die andere Richtung ist das vollkommen unproblematisch in der Regel. In die andere Richtung, Spieler mit Älteren trainieren und spielen zu lassen, das wird erstmal als Belohnung, als Bonus wahrgenommen. Da ist dann eher über die Frage, wie moderiert man das, wenn die Spieler dann in Anführungsstrichen wieder zurückkommen. Also wir haben das eher dann bei der Durchlässigkeit in Altersklassen, wenn wir jetzt nur 16 Spieler sagen, du bist jetzt fest in der U17 und der geht dann nach 3 Monaten wieder runter in die U16, dann kommt eher der Moment, wo es für ihn schwierig ist. Das heißt, dieses Runterschieben in Anführungsstrichen ist im ersten Schritt erstmal so, dass man es gut moderieren muss. Und dann sind wir als Trainerteam gefordert, als gesamtes Vereinsumfeld gefordert, als Psychologen mit Sicherheit dann auch gefordert, dass wir den Jungs aufzeigen, es geht nicht darum, dass ihr jetzt in dieser Altersklasse in der U15 oder U14 spielt, sondern es geht darum, dass wir euch einen Weg aufzeigen, wo ihr, wenn ihr am Ende des Weges angekommen seid, die richtigen Schritte gegangen seid, um das Beste aus euch rausholen zu können. Und wenn die Jungs das verstanden haben, dann ist die Akzeptanz dafür auch groß.
Wobei, da muss man ja auch ganz klar sagen, da hat Paul dann ja auch den Eltern einfach mal das, was er jetzt hier zum Teil vorstellt, denen halt einfach auch mal transparent rübergebracht und ja dann halt auf die Einsicht und auf das Verständnis der Elternschaft dann einfach auch gesetzt. Und ich muss sagen, das hat top funktioniert. Mittlerweile, wir sind ja jetzt im zweiten Jahr, da fragt auch, wenn dann überhaupt nur noch ein Neuzugang nach, was macht ihr da? Aber sonst ist das komplett bei uns in den Gruppen angekommen.
Total angenommen worden.
Total angenommen worden, weil es ja auch logisch ist, also finde ich.
Aus deiner Erfahrung als langjähriger Trainer, das hättest du dir bestimmt auch schon vor 20 Jahren gewünscht, oder?
Ich hätte mir das sehr gerne gewünscht im Zusammenhang mit Marco Reus, muss man ja ganz klar sagen. Also ich habe den selber ja trainiert in der U17 und damals hat er ja dann den Weg nach Aalen genommen, weil er bei uns nicht genug Spielanteile hatte. Das war ja einfach auch so. Und wenn ich natürlich um das athletische und Potenzial von ihm gewusst hätte und ich denke, er wird biologisch auch einfach jünger gewesen sein, also wenn man diese ganzen Informationen gehabt hätte, vielleicht hätte er dann den Umweg nicht über Aalen, Gladbach und dann zu uns gemacht. Und darum geht es ja auch, dass je mehr Informationen man hat hinsichtlich eines Spielers, desto mehr Perspektiven hat man ja auch auf dessen Leistung zu schauen. Und darum geht es ja auch in hohem Maße.
Also ihr schaut jetzt einfach anders auf die Leistung des Spielers, wo ihr früher vielleicht gesagt hättet, was der Stefan gerade so kurz gefasst hat, der ist zwar ganz gut, aber der ist viel zu klein, der wird es nicht schaffen.
Also das viel zu klein, wie du es formulierst, das hat es nie gegeben. Also das muss ich auch einfach sagen. Es geht definitiv vielleicht um eine Leistungsfähigkeit oder um eine Spielleistungsfähigkeit, die jetzt einfach, und da haben wir, muss ich sagen, hat bei mir ein Sensibilisierungsprozess stattgefunden, aber auch bei jedem anderen Trainer von uns. Weil ihr müsst euch das ja auch dann einfach so vorstellen. Vorher habe ich den nur in meinem Kontext in meiner Mannschaft gesehen. Jetzt habe ich einen Spieler und sehe den mal in einem ganz anderen Kontext und weiß darum, dass da noch was passieren kann richtig. Dann beurteile ich den logischerweise anders. Und das kann ja in einem anderen Umfeld funktioniert. Also funktioniert, hat er ja auch eine hohe Spieleffektivität. Also das ist echt eine super Sache.
Das ist ein ganz großer Mehrwert.
Ganz großer Mehrwert, ja.
Ich habe gelesen, der 1. FC Köln macht's, glaube auch, findet dann Austausch statt mit anderen Bundesliga-Clubs oder Clubs, die ein NLZ haben. Das ist ja nicht nur in der Bundesliga üblich mittlerweile.
Also auf verschiedenen Ebenen findet dieser Austausch statt, auf jeden Fall. Ja. Also wir versuchen immer wieder auch Freundschaftsspiele zu organisieren, dass wir die Jungs in den Spielen auch in biologischen Altersklassen gegeneinander spielen lassen. Das haben wir letztes Jahr zwei-, dreimal gemacht, da eher mit Amateurvereinen tatsächlich zu dem Zeitpunkt. In Deutschland wird es momentan noch sehr, sehr heterogen gemacht. Es gibt sehr viele Mannschaften, die das biologische Alter in ihr Athletiktraining mit einbauen, weil da hat es natürlich auch einfach den größten Einfluss, muss man sagen, weil auf die physische Entwicklung, da ist der Einfluss massiv. Auf dem Fußballplatz, im Training und im Spiel kommen ganz viele andere Facetten ja noch mit dazu. Das heißt, da ist es ungleich komplexer. Vielleicht auch das nochmal als Ergänzung. Wir teilen die Jungs nicht nur rein nach dem biologischen Alter ein, sondern es fließt die sportliche Leistungsfähigkeit auch immer mit ein. Das heißt, wenn wir jetzt einen U15-Spieler haben, der spät entwickelt ist und vielleicht nach rein biologischem Alter in unsere jüngste Altersklasse gehören würde, er aber von seinem Gesamtleistungsvermögen extrem gut ist, dann wird er trotzdem in der mittleren Altersklasse landen. Also sie nur nach dem biologischen Alter dann einzuteilen, würde diesen Einfluss der Körperlichkeit auch ein Stück weit überschätzen. Und jetzt nochmal zurück. Ja, es gibt andere Vereine, die das machen, mit denen wir auch im Austausch stehen. Man muss aber sagen, das Thema ist in Deutschland im europäischen Vergleich noch sehr stiefmütterlich behandelt.
Ganz kurz, wenn ihr euch wundert, warum es da so brummt. Hier wird gerade Laub gesorgt. Wir sitzen hier in Brakel im Trainingszentrum und es ist auch hier Herbst, ne? Deswegen müssen die Blätter da von der Straße.
Du sagst, es gibt ja Vereine, die es machen. Das heißt, wenn ihr jetzt mit, ich sag mal als Beispiel, mit der U15 gegen so einen Verein spielt, dann ist es auch schon mal möglich, mit der U15 ja eben nicht, Entschuldigung, ich streich die Frage, die U15 ist ja im normalen Ligabetrieb, ne? Also wenn wir mit der, als Beispiel, es gibt Vereine, die das so machen, wenn wir mit der U14 dann gegen, wir bleiben mal bei dem 1. FC Köln, gegen die spielen, dann ist es da auch möglich, in den Altersklassen quasi zu schieben, dass man älterer mitspielt, weil der biologisch eben noch nicht so weit ist, oder machen wir das noch nicht?
Nein, wir haben das, was Paul gerade beschrieben hat, das waren so Sonderspieltage. Mhm. Also die haben wir ganz alleine extra konstruiert aus dieser Biobanding-Geschichte heraus. Also im Ligabetrieb hat das noch keinen noch keine breite Basis ist da noch nicht da, als dass wir das machen können.
Warum?
Weil jetzt stell dir bitte vor, wir würden die U14 an dem Tag in der Biobanding-Gruppe, nehmen wir mal an, 2 spielen lassen, dann hätten wir 3 Mannschaften wären davon betroffen und wie sollten wir das handeln, wenn die anderen ja auch an dem Tag spielen? Ja. Also wenn, dann müsste es ja schon eine einheitliche Geschichte ein bisschen weiter gefächert sein, dass sich da mehrere Vereine im Westen drauf einigen würden oder das als sinnvoll erachten würden.
Wäre das aus eurer Sicht sinnvoll?
Also es ersetzt nicht das Training in den chronologischen Altersklassen. Das muss man ganz klar festhalten. Mhm. Die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern setzt sich ja aus mehr zusammen als aus der körperlichen Leistungsfähigkeit. Da spielen technische Aspekte, psychologische Aspekte, taktische Verständnis, Körperlichkeit als ein und noch viele andere spielen eine Rolle. Mit diesem Unterschied von bis zu 5,5 Jahren überlagert kurzfristig diese körperliche Komponente viele andere. Deswegen hat es eine Daseinsberechtigung zu sagen, Biobanding als ein Teil der Förderstrukturen macht total Sinn. Aber es ist definitiv nicht das Konstrukt zu sagen, wir trainieren und spielen jetzt nur noch im Biobanding. Jetzt müssen wir uns das überlegen. Der spätentwickelte 15-Jährige, der 2,5 Jahre jünger ist, der biologisch 12,5 ist, der ist ja trotzdem, was seine Gehirnentwicklung angeht, 15, was seine Sozialisierung angeht, 15. Das heißt, der hat jeden Tag mit 15-Jährigen zu tun. Der ist, was sein technisches Niveau angeht, wenn er bei Borussia Dortmund als 15-Jähriger, der biologisch 12,5 ist, wenn der auf dieser Leistungsstufe U15 Borussia Dortmund trotz dieses Anführungsstrichen Nachteils, dass er so spät entwickelt ist, immer noch in diesen Förderstrukturen ist, dann bedeutet das, dass er in anderen Bereichen exorbitant gut ist. Sonst wäre er nicht auf diesem Niveau. Wenn man dem jetzt in Anführungsstrichen sagen würde, du trainierst aber jetzt immer mit den anderen biologisch 12,5-Jährigen, die ja dann auch die U11-Spieler sein können, die früh entwickelt sind, dann wäre das eine totale Überkompensation und würde für den Jungen überhaupt gar keinen Sinn machen. Und es würde aber auch für die 11-Jährigen, die früh entwickelt sind, überhaupt gar keinen Sinn machen. Das heißt, ein permanentes Training nur in biologischen Altersklassen wird auch nicht zu dem perfekten Effekt führen. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist, dass wir, das, was Peter gesagt hat, diese Sensibilisierung erstmal für das sportliche Umfeld, also für die Trainer, die sportlichen Leiter und auch für die Scouts und Kaderplaner, dass wir die Jungs in unterschiedlichen Kontexten sehen. Der gewinnt fast keine Zweikämpfe in der U14, aber wenn er in seiner biologischen Altersklasse spielt und trainiert, dann gewinnt er da ganz viele Zweikämpfe. Das heißt, sein Potenzial, seine Entwicklungsreserve scheint noch sehr, sehr groß zu sein. Er kann sie nur momentan nicht in Spieleffizienz ummünzen. Und das ab und zu sehen und den Jungen auch regelmäßig in die Situation zu bringen, das ist sinnvoll. Aber die Jungs, die, da gibt es im wissenschaftlichen Bereich, gibt es die Underdog-Hypothese. Das heißt, wenn ich permanent ein Underdog bin, wenn ich zu schwach in Anführungsstrichen eigentlich bin für die Stufe, auf der ich mich bewege, dann wird es dazu führen, dass ich Anpassungen in meinem Spiel, in meiner Entwicklung vornehme, die mir am Ende meines Entwicklungsweges massiv helfen. Und wenn wir mich dann wieder in den Profibereich reingucken, dann neutralisiert sich das ein Stück weit wieder. Die Spätentwickler, die die Leistungszentren durchlaufen haben bis zu U19, haben dann relativ gesehen wieder eine viel, viel höhere Chance, im Profibereich anzukommen. Und die Frühentwickler, die es durchlaufen haben, die viel, viel, viel mehr waren, die haben dann relativ gesehen eine viel, viel kleinere Chance. Das heißt, wir wollen eigentlich für alle Jungs das richtige Reizniveau finden, dass sie mal überfordert werden, dass sie mal unterfordert werden, aber nicht eines von beidem permanent.
Es wird ja viel über Führungsspieler gesprochen, ne, im Profibereich. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn jetzt ein älterer Spieler in eine jüngere Gruppe kommt, vom biologischen Alter her, dass er dann auch Verantwortung übernimmt, weil er chronologisch älter ist als die Jungs, mit denen er dann trainiert, dass er dann vielleicht denkt, ja, da muss ich jetzt aber auch Verantwortung übernehmen, weil ich ja eigentlich älter bin als die Jungs.
Ja, aber das ist kein Prozess, wo man Finger schnippst und dann ist das so. Ne? Also da ist eine, wenn wir jetzt so einen 6- bis 8-Wochen-Block haben und du sagst, ja, eigentlich erwartest du von dem Spieler, der jetzt mit Jüngeren spielt, dass er sofort in so eine Verantwortungsposition geht, dann gibt es manche, die legen da den Schalter sehr, sehr schnell um. Für die meisten Jugendlichen ist das aber nicht so. Die müssen erstmal sich wieder anpassen an die neue Umgebung. Also jeder Trainer, der ein Team aufbaut, der weiß, dass solche Teamstrukturen eine ganze Zeit brauchen, bis sich da herauskristallisiert, wer sind die Führungsspieler, wer sind die Wortführer, wer ist laut auf dem Platz und so weiter. Und diese Zeit muss man den Jungs auch in diesem neuen Umfeld dann wieder zugestehen.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es in Deutschland noch nicht so viele Vereine gibt, die es machen. Wie ist das denn im Ausland?
Unterschiedlich. Also wir haben jetzt, du hast ja gerade angesprochen, dass ob es vielleicht eine Lösung wäre oder sinnvoll wäre, mal komplett in biologischen Altersklassen. Das haben zum Beispiel die Schweizer mal probiert. Die haben einen Futeco, nennt sich das bei denen. Das ist, glaube ich, U12, U13, also so ähnlich, ein bisschen vergleichbar mit unseren Stützpunkten in Deutschland. Und die haben da einfach mal ein halbes Jahr komplett in biologischen Altersklassen die ganzen Spiele, den ganzen Spielbetrieb laufen lassen und haben ganz, ganz viele im Freundschaftsspielbereich, haben sie ganz, ganz viele Rahmenkonstellationen, wo sie das mit einfließen lassen. In England zum Beispiel ist das Thema, die haben ja diese Entwicklung, die wir in Deutschland mit diesen Nachwuchsleistungszentren um 2000 rum etabliert, haben die ungefähr 10 Jahre später gehabt. Und in diesem Zuge, wo damals bei denen diese, ich sag mal, Revolution oder die Anpassung des Akademiesystems stattgefunden hat, in diesem Zuge haben die das Konzept schon sehr, sehr stringent mit eingebunden. Und da gibt es sehr, sehr regelmäßig Turniere, Freundschaftsturniere und aber auch die Möglichkeit, dass du Spieler permanent eine Altersklassenstufe tiefer trainieren lassen kannst. Marcus Rashford ist da so ein Beispiel, der einen Großteil seiner Jugend in einer Altersklasse, also minus eins, ne, als U19-Spieler in der U18, als U17-Spieler in der U16 und so weiter trainiert und gespielt hat, weil er einfach körperlich noch nicht so weit war. Die Belgier sind sehr, sehr, sehr weit. Also die sind schon seit, ich weiß gar nicht, 20 Jahren so weit, dass sie auf der allerhöchsten Förderebene sogenannte Future-Teams hatten. Das heißt, die haben neben der U15-Nationalmannschaft haben die noch eine zweite U15-Nationalmannschaft, die dann aus Spielern besteht, die aktuell noch nicht das Leistungsniveau haben, aber ein sehr, sehr hohes Potenzial. Und da gibt es eine ganze Reihe von Spielern aus der goldenen Generation. Also Kevin De Bruyne ist jemand, der davon stark profitiert hat. Dries Mertens hat davon stark profitiert. Thibaut Courtois, würde man gar nicht denken. Ne? Ich meine, der ist, ich weiß gar nicht, 2 Meter. Ja. War damals jemand, der davon profitiert hat. Das heißt, in anderen Ländern hat man das Thema schon deutlich länger auf dem Schirm. Ich glaube, bei den kleinen Ländern ist das fast typisch, weil die immer gesucht haben, was können wir tun, um aus unserem kleinen Talentpool das Bestmögliche rauszuholen. England ist ein bisschen ein anderes Beispiel, weil da gab es einfach irgendwann die Verbandsvorgabe. Ihr müsst das Thema jetzt in eure Struktur mit aufnehmen.
Also wir haben ja jetzt dann häufig darüber gesprochen, dass Spieler biologisch noch nicht so weit sind. Es gibt ja auch, wir haben es gerade kurz angeschnitten, es gibt ja auch die anderen, die eben schon viel weiter sind. Youssoufa Moukoko ist vielleicht auch so ein, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, der schon sehr früh höher gespielt hat. Das heißt, dieser Weg ist ja offensichtlich viel einfacher, den zu gehen, weil man da schon den Spieler nach DFB-Statuten eine Altersklasse höher einsetzen darf. Umgekehrt ist es halt sehr schwierig. Da geht es, glaube ich, gar nicht, ne? Wenn ich die Statuten richtig sehe, wenn jemand...
Nee, das stimmt ja nicht ganz. Also du kannst ja zum Beispiel im U14, U15-Bereich ist dieser Wechsel möglich. Also ein U15-Spieler kannst du in der U14 einsetzen, so wie ja praktisch im C-Jugendbereich kannst du machen, was du willst. Ja. Im D-Jugendbereich kannst du machen, was du willst. Aber was natürlich überhaupt nicht logisch ist, warum kann ich nicht einen U14-Spieler in U13 einsetzen? Also genau. Da gibt es halt keine logische Erklärung für. Das ist echt ein Problem. Oder ja. In der U16-Spieler in der U15.
Ja, weil da kann es ja diese großen Unterschiede noch geben und einem Jungen täte vielleicht mal ganz gut ein paar Spiele in der D-Jugend quasi noch zu machen. Ne?
Das ist korrekt, ja. Aber ja, da sind wir anscheinend in Deutschland noch nicht so weit.
Das ist in anderen Ländern auch möglich.
Das ist, also es gibt manche Nationen, wo es einfach, also wir haben in den deutschen NLZs die Regelung, dass du von der U15 in die U14, ich glaube einfach 3 Spieler oder sind es?
Ja.
3 Spieler runtergeben kannst. Es gibt andere Länder, wie beispielsweise Dänemark, die haben einfach gesagt, ja, das gibt es bei uns durch alle Altersklassen. Also du kannst in die U14 und U13 genauso 3 Spieler und von der U16 in die U15 genauso 3 Spieler. Da hat sich aber gezeigt, dass wenn du diese pragmatische Lösung einfach hast, die ja eigentlich die einfachste wäre, zu sagen, ne, du hast die Freiheit, 3 Spieler, wähl selber aus, nach welchen Kriterien, dass das aber eigentlich dazu führt, dass die stärksten Spieler runtergegeben werden und nicht die, die diesen Förderbedarf eigentlich brauchen. Deswegen, und ich glaube, das können wir hier auch schon auch so sagen, deswegen haben wir letztes Jahr für einen Spieler, der eigentlich jetzt in die U16 gegangen wäre, einen Sonderantrag gestellt beim DFB, dass dieser Spieler nochmal die Erlaubnis bekommt, in der U15 zu spielen. Weil bei uns die Konstellation in der U16 ist speziell, weil die U16 spielt in der B-Jugend-Regionalliga.
Nein, B-Jugend-Westfalenliga,
Entschuldigung. Ja, gut, dass der sportliche Leiter hier noch mit dabei
ist. Für den Bereich nicht.
In der Westfalenliga. Und da sind eben ein Drittel der Mannschaften sind U16, NLZ-Mannschaften. Und zwei Drittel sind aber eben auch U17-Mannschaften von den guten Amateurvereinen drumherum. Das heißt, die Schere für die Jungs geht natürlich dann nochmal weiter auseinander, weil sie einfach mit einem Jahr Älteren dann nochmal spielen. Wir haben diesen Antrag gestellt, der wurde abgelehnt vom DFB bzw. da vom Westdeutschen Fußballverband, weil es aber auch aktuell noch gar keine Verbandsregularien gibt, die überhaupt solche Anträge vorsehen. Das Gute ist, das hat einen Stein ins Rollen gebracht, dass es mittlerweile eine Arbeitsgruppe gibt auf DFB-Seite, die sich genau damit auseinandersetzt, dass für retardierte, also spätentwickelte Spieler und wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeit geschaffen wird, dass diese Spieler dann in einer Altersklasse tiefer auch zu spielen kommen.
Da würde ich gerne noch mal reingehen. Es ist jetzt schon oft gesagt worden, Deutschland ist da noch nicht so weit. Jetzt hören wir, es gibt einen Arbeitskreis und eine Arbeitsgruppe. Wie entwickelt sich Deutschland? Ist es ein großes Thema? Ist es ein Randthema im Nachwuchsfußball?
Dass wir alles auf den Prüfstand setzen in Deutschland, gerade was über die letzten Jahre passiert ist, das sieht man, glaube ich, an ganz vielen anderen Stellen auch. Also ob das Projekt Zukunft ist, ob das jetzt die Spielreform ist im Kinderbereich, im Kleinkindbereich. Deswegen ist das auch, glaube ich, gerade ein guter Zeitpunkt, um auch für dieses Thema auf Verbandsebene oder auf gesamtdeutscher Ebene zu sensibilisieren. Deswegen sind wir da auch ja sehr vehement mit dem Thema reingegangen, weil wir das Gefühl haben, es ist gerade eine Umbruchstimmung in Anführungsstrichen, die man auch nutzen sollte, um solche Themen zu platzieren. Ja, wir sind hinten dran in Anführungsstrichen, was viele Entwicklungen angeht. Aber mein Gefühl ist, dass da auf verschiedensten Ebenen zumindest gerade sehr, sehr großes Bemühen da ist, dass man diese Lücke wieder schließt.
Welches Feedback bekommt ihr, wenn ihr mit dem Thema Biobanding ankommt, sozusagen?
Auf Verbandsebene jetzt?
Genau.
Ja, das erste war, wie gesagt, der Antrag ist so, dass er abgelehnt wird, weil wir nicht die Maßgabe haben. Wir hätten euch aber gerne in einer Arbeitsgruppe mit an Bord, um das Thema perspektivisch in den Verbandsstatuten mit zu implementieren. Also die Konsequenz daraus war die, dass ich jetzt als Vereinsvertreter von Borussia Dortmund mit in dieser Arbeitsgruppe sitze und quasi mitgestalten kann, dass es für Kinder in der Zukunft die Möglichkeit gibt, dass wenn sie einfach sehr, sehr spät entwickelt sind, sie auch in der jüngeren Altersklasse spielen dürfen.
Wie oft trefft ihr euch?
Wir haben, also die Arbeitsgruppe gibt es jetzt seit Sommer, im Juli. Wir haben uns jetzt 4 oder 5 Mal getroffen. Sind unterschiedliche Gruppen, muss man auch sagen, sind ja unterschiedliche Themen, die davon betroffen sind. Es gibt einmal die verbandspolitische Ebene. Wie kann das umgesetzt werden? Welche Voraussetzungskriterien müssen erfüllt werden? Welche Diagnostiken? Jetzt müssen wir haben eine Ultraschalldiagnostik. Nicht jeder Verein hier in Brakel, Homburg, wo auch immer, hat die Möglichkeit, so eine Diagnostik mit dem Ultraschall durchzuführen. Das heißt, welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit überhaupt so ein Antrag gestellt werden kann? Welche Fehler haben diese Verfahren, die da angesetzt werden können? Und das nächste ist dann, bis zu welcher Spätentwicklung wollen wir denn und auf welchem Leistungsniveau wollen wir das denn? Wir haben ein föderales System in Deutschland. Das heißt, wenn wir so eine Regelung treffen, dann muss diese Regelung immer für Gesamtfußball-Deutschland funktionieren. Jetzt haben wir in der Altersklasse, 2009er Jahrgang, haben wir ungefähr 150.000 Jugendliche, die Fußball spielen in Deutschland. Müssen wir eine Regelung finden, dass alle Vereine, wo diese Jungs spielen, potenziell die Möglichkeit haben, da so einen Antrag zu stellen. Und das ist ein relativ komplexer Vorgang. Also muss man sagen, es gibt einmal die wissenschaftliche Ebene, Vorschläge zu machen, wie das umgesetzt werden kann. Und es gibt die verbandspolitische Ebene dann, wie kann das gestreut werden, wo können Testzentren eingerichtet werden, welcher Verein kann wie die Rahmenbedingungen schaffen, dass er so einen Antrag stellen kann. Und ich bin da aber sehr guter Dinge, dass wir zur nächsten Saison, also zur Saison 24/25, eine bundeseinheitliche Regelung haben, über die wir dann ja diese Regelung möglich machen.
Es tut sich was.
Es tut sich was. Sagen.
Sehr schön.
Als du das erste Mal davon gehört hast, von den Biobändungen, wie hast du das aufgenommen?
Ja, die Sache war die, der Paul hat mir die Ergebnisse, damals war ich noch U14-Trainer, glaube ich, ja genau, U14-Trainer war ich, hat mir die Ergebnisse vorgestellt. Und dann war für mich einfach nur die Frage, ja und jetzt? So, und dann, was wäre die ideale Lösung? Wie gehen wir es jetzt an? Also wir haben jetzt Ergebnisse, also müssen wir das jetzt auf den Platz kriegen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, nächstes Jahr mache ich U15, dann können wir auf jeden Fall einmal die Woche sprechen wir mit den anderen Trainern und dann implementieren wir halt einmal in der Woche ein Biobanding-Training. Schauen mal, was das ergibt dann am Ende. Was sehen wir dann? Also es war ja auch ein bisschen Try and Error. Einfach Versuch und Irrtum. Und ja, das sind wir dann so angegangen.
Aber du hast das schon als spannend und sehr hilfreich wahrgenommen, ne? Das war jetzt nicht, wo du gesagt hast, was ist denn das jetzt wieder für ein Quatsch?
Ja, also, nein, natürlich nicht. Ich konnte es mir ja einfach auch schon, ich meine, ich habe es ja gesehen. Ich habe ja diesen besagten Spieler gehabt, der da 4 Jahre hinterherhängt vom Alter her. Das konnte man ja einfach sehen. So, und deswegen war es für mich klar, dass das spannend ist. So, und deswegen muss man es versuchen, muss man es angehen, muss gucken, was für eine Akzeptanz entwickelt man. Was hat das noch für einen Mehrwert? Also wir haben ja auch noch einen anderen Mehrwert in der ganzen Geschichte. Wir haben ja aufgrund der unterschiedlichen Trainerkonstellation, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, auch einen Austausch dadurch entwickelt, der auf dem Platz stattfindet zwischen den Trainern. Also in der Trainingsgestaltung, im Trainingsdurchführen, in der Trainingsnachbesprechung. Also das waren ja auch einfach Punkte, die wir vorher ja nicht so hatten. Und das war ein zusätzlicher Mehrwert, der einfach da auch noch neben der neuen Beurteilung der Spieler oder des neuen Blickwinkels, der auf den einzelnen Spieler gegangen ist, dann nochmal dazu bekommen haben.
Und bei den Kollegen ist es genauso gut angekommen, ne? Da war jetzt nicht, hast du auch von anderen Vereinen, hast du da jemals ein negatives Feedback zu diesen neuen, ich nenne es jetzt mal neuen Methoden bekommen?
Meinst du jetzt intern oder extern?
Beides. Intern wahrscheinlich gar nicht, aber...
Intern sind wir, glaube ich, alle sehr begeistert von der ganzen Geschichte, muss man einfach sagen, weil es einfach ja eine super Gruppendynamik dann auch daraus entstanden ist. Ich muss sagen, extern bin ich jetzt nicht derjenige, der das da nach außen transportiert. Also da wird zwar immer mal nachgefragt, sag mal, ihr macht da irgendwas, erzähl mal. Das hört sich aber echt spannend an. Das ist so der Tenor, der dann von dort kommt.
Also da überwiegt dann eher die Neugier, ne?
Das genau.
Ja, okay.
Ich glaube, das ist für die Akzeptanz, wie gesagt, in der Akzeptanz auch ganz wichtig. Wir haben damals überlegt, als wir es neu gestartet sind, ob wir dieses Thema extern, also auch für die Eltern in Anführungsstrichen extern, schon groß kommunizieren, haben uns auch dagegen entschieden, das am Anfang gar nicht groß zu kommunizieren, sondern einfach erstmal zu machen, die Jungs Erfahrungen sammeln zu lassen, ohne dass sie wissen, warum sie jetzt in welcher Gruppenkonstellation zusammengewürfelt waren. Und dann, als der erste Block zu Ende war, dann spricht man nicht mehr von Vorurteilen, sondern dann spricht man bei den Jungs von gefestigten Urteilen als Eindruck aus diesen 8 Wochen. Dann haben wir die Eltern erst informiert. Und so finde ich das in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben über dieses Thema bewusst in diesem ersten Jahr nach extern so gut wie gar nicht gesprochen, weil wir wollten, dass das gar nicht von außen großartig torpediert wird. Weder von Verbandsseite noch von anderen Vereinen, wie auch immer. Ich glaube gar nicht, dass es auch so groß passiert wäre, aber dieses Trial and Error ausprobieren, gucken, was funktioniert nicht, wie können wir es anders gestalten, das ist ein Prozess, wo es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man das auch einfach in einem geschützten Rahmen macht, wo man allen Beteiligten, die in diesem Projekt mitarbeiten, auch die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, sich anzupassen, Dinge auch wieder umzuwerfen nach einer gewissen Zeit. Wenn wir uns jetzt diese 6 bis 8 Wochen Blöcke angucken, was die inhaltliche Ausrichtung angeht, was die organisatorischen Rahmenbedingungen angeht, dann ist das auch was komplett anderes als das, was wir im allerersten Block gemacht haben. Aber das sind einfache Erfahrungswerte, wo es, glaube ich, nicht sinnvoll ist, in diesem allerersten Block dann, egal ob es ein Podcast ist oder ob das irgendwie in einer Tagung oder in einer Konferenz, das irgendwo groß zu präsentieren, sondern erstmal geht es darum, dass es im Verein wächst. Und das, glaube ich, haben wir jetzt geschafft. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir das hier in dem Podcast jetzt präsentieren. Vor einem Jahr hätten wir es mit Sicherheit so nicht gemacht.
Nee, auf keinen Fall.
Es gibt da übrigens auch ganz kurz noch ein schönes Video, was wir auch gedreht haben, um das nicht nur hier quasi im Wort, sondern auch mal bildlich auch darzustellen. Das kommt natürlich auch, könnt ihr sehen, bei YouTube und bei BVB-TV.
Ich glaube, da sieht man das sehr, sehr gut. Ja. Ne? Da ist nämlich einfach einmal diese Aufstellung, wir haben die 4 Mannschaften, wie sie auf dem Platz stehen und wie sie sich dann einfach zu diesen 3 biologisch homogenen Altersklassen zusammenfügen. Das ist ein kurzes Video, wo das nochmal erklärt wird. Ich weiß gar nicht, 3, 4 Minuten. Ich glaube, da kriegt man die Quintessenz ganz gut mit. Ja.
3,50, exakt.
Haben denn auch Dinge nicht funktioniert? Ihr habt ja gesagt, ihr habt ein bisschen ausprobiert und mal geguckt. Haben Dinge nicht funktioniert, wo ihr gedacht habt, Mensch, das ist eine gute Idee und war dann doch nicht so? Oder?
Ja, ich glaube, was nicht funktioniert hat, was man sagen kann, ist am Anfang die Kombination von Athletik und Training auf dem Platz, das mit reinzubringen. Also in dem allerersten Block hatten wir es so, dass wir gesagt haben, für welche Aspekte spielt denn hat denn das biologische Alter Einfluss? Und für ein 1 gegen 1 hat das einen massiven Einfluss. Ne, weil wenn ich im 1 gegen 1 körperliche Unterschiede habe, da macht es sinnvoll nach biologischem Altersklasse. Dann Athletik macht das total Sinn. Da kommen dann aber noch technische Aspekte mit dazu. Ne? Wie weit bin ich schon geschult in dem Bewegungsablauf? Dann gibt es aber auch manche Aspekte wie Vororientierung, wenn sie jetzt nicht im Spiel geschult wird, sondern ich sage mal isoliert. Wir haben den Football Naut, wo wir sowas überragend gut trainieren können. Da spielt aber dann das biologische Alter, weil ich nicht im 1 gegen 1 trainiere, sondern erstmal alleine nur an der Vororientierung arbeite, nicht so eine große Rolle. Das heißt, wir haben versucht, das sehr kleinschrittig auseinander zu dröseln und haben dann innerhalb einer Trainingseinheit so 3 Blöcke gehabt. Und da haben wir irgendwann gemerkt, dass das erstens viel zu viel organisatorischer Aufwand hat und zweitens diese Prozesse, die es braucht, bis sich etwas setzt bei den Spielern und aber auch bei den Trainern, die brauchen einfach eine gewisse Zeit. Das heißt, zu viel Veränderung innerhalb einer Trainingseinheit und innerhalb eines Blocks haben wir als nicht gut empfunden, sodass wir jetzt eigentlich komplett davon weg sind. Das heißt, wir machen einen Trainingsblock, einen Schwerpunkt, volle 90 Minuten oder 100 Minuten Training, nur auf dem Platz, keine Athletik, nichts. Und dafür wird im Athletiktraining gesondert an einem anderen Tag dann auch nochmal das Athletiktraining quasi nach biologischem Entwicklungsstatus gegliedert.
Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, welche Wunschvorstellungen hättet ihr, wo wir damit stehen, so in 5 Jahren beispielsweise?
Also das Wichtigste wäre erstmal, dass wir die Verbandsstrukturen hinsichtlich der Möglichkeit des Einsetzens der Spieler aufbrechen können. Und in dem Augenblick können wir ja dann selber entscheiden, wie machen wir das mit dem einzelnen Spieler? Weil darum geht es ja am Ende. Am Ende geht es um den Einzelnen. Und den müssen wir uns anschauen und die bestmögliche Förderung versuchen zu kreieren. Und etwas, was uns im Moment dann halt da wirklich blockt, ist zum Beispiel diese Nichtmöglichkeit des Einsetzens des U14-Spielers in der U13 etc.
Ja, kann ich mich als ersten Schritt auf jeden Fall anschließen, dass es darum geht, erstmal quasi das, was wir im Training freigestalten können, einfach auch im Spiel umzusetzen.
Sehr schön. Ich schaue auf die Uhr. Etwas mehr als 50 Minuten haben wir jetzt über das Thema Biobanding gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen näher bringen. Ihr habt es alle verstanden. Und weiß nicht, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich hätte vielleicht noch einen, also für in Anführungsstrichen Amateurvereine, die vielleicht denken, ja, der große Borussia Dortmund, die können das machen. Für die ist das ganz einfach. Es gibt sehr, sehr einfache Möglichkeiten, das auch auf Amateurebene durchzuführen. Es gibt eine Schätzformel, also jeder, der bei Google vielleicht mal das Thema Mirwald-Methode eingibt, der wird eine Schätzformel finden, wo man bei den Jungs nur Körpergröße, Körpergewicht und Sitzgröße und Geburtsdatum eingeben muss. Das heißt, dass jeder mit einem Maßband und einer Waage, jeder Verein eingeben kann und bekommt auch relativ gute Ergebnisse, an welchem Entwicklungsstand die Jungs sind. Der Aufwand an Trainern bei uns ist nicht höher geworden. Das heißt, wir haben immer noch 4 Trainerteams, die genau so nur in anderer organisatorischer Abfolge eingebunden sind. Den Vorteil, den wir wahrscheinlich gegenüber manchen Amateurvereinen haben, ist, dass alle Trainingseinheiten gleichzeitig stattfinden. Das heißt, es ist relativ einfach. Wir starten alle in den Altersklassen 17.30 Uhr. Dann ist es relativ einfach zu sagen, anstatt 17.30 Uhr in den Altersklassen starten wir jetzt im Biobanding. Aber das ist der einzige, in Anführungsstrichen, organisatorische Punkt. Wenn man das hinbekommt, seine Trainingseinheiten gleichzeitig einmal in der Woche zu gestalten, dann kann das eigentlich mit ein bisschen Aufwand, was diese Messung angeht, jeder Verein mal für sich ausprobieren und gucken, wie sich dann einfach die Sicht der Trainer und der Verantwortlichen auf die Jungs dadurch ändert.
Ja, guter Punkt nochmal zum Abschluss, würde ich sagen. Jens, ich habe angefangen, du hörst auf.
Ja, ich bedanke mich herzlich. Das für den Amateurbereich, das finde ich nochmal, glaube ich, sehr hilfreich für den einen oder anderen Zuhörer. Die gleichen Trainingszeiten werden natürlich häufig an den fehlenden Platzkapazitäten eher scheitern als an den Trainern. Aber trotzdem gibt es da, glaube ich, mit ein bisschen Fantasie auch andere Möglichkeiten, da was zu machen. Ich bedanke mich erstmal für eure Zeit. Es war sehr aufschlussreich. Ich hoffe, unseren Hörern hat es auch gefallen. Es war ein ganz neues, spannendes Thema. Und grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass sich gerade im deutschen Nachwuchsfußball viel tut. Das würdet ihr unterschreiben, nehme ich an.
Das würden wir unterschreiben.
Das unterschreiben wir.
Okay, vielen Dank und bis bald.
Ja, wir danken auch.